Antje, Telefon.
Ja, ich gehe ran. Hallo?
Hallo, Antje. Hallo, Thilo. Was ist euer liebster Horrorfilm?
Oh, pff.
Das weiß ich jetzt auch gar
das
nicht.
Das weiß ich so nicht.
Oh, ihr müsst doch einen haben. Welcher fällt euch spontan ein?
Vielleicht ja einer, über den wir heute sprechen.
Na dann, hoffe ich, dass ihr eine gute Antwort findet.
Hallihallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eine Stunde Horror hier, wie immer, mit dem lieben Thilo. Hallo.
Hallo Antje, freut mich.
Ja, heute mal wieder ein prall gefülltes Programm. Wir gehen natürlich zurück in den April, wie wir es immer machen, mit einer Ausnahme, denn wir können direkt vorwegnehmen, nein, wir werden heute nicht über Until Dawn sprechen, denn diese Horror-Videospiel-Verfilmung von David F. Sandberg, der ja unter anderem Lights Out und Annabelle 2 gemacht hat, wurde der Presse vorab nicht gezeigt und wir sind tatsächlich für unsere Verhältnisse relativ früh in der Aufzeichnung, weil wir beide einen vollen Terminkalender haben. Das heißt, wir haben es auch nicht geschafft, diesen Film im Vorfeld ganz regulär im Kino zu sehen. Erste Reviews, die ich so gesehen habe, einmal für euch so als Überblick, sind auch tatsächlich nicht so gut. Also ich gehe davon aus, dass wir da jetzt gar nicht groß was verpasst haben. Aber wir haben schon gesagt, im Zweifelsfall müssen wir den Film natürlich nachholen und sei es nur für unseren Jahresrückblick. Denn vielleicht ist der Film ja doch besser oder schlechter, dass er in irgendeiner Positiv-Top-Liste oder in einer Flop-Liste auftaucht. Also wir werden ihn, würde ich jetzt einfach mal an dieser Stelle behaupten, bis Ende des Jahres gesehen haben und dann bekommt ihr hier im Podcast tatsächlich noch ein paar Eindrücke zu diesem Film. Aber wir reden jetzt über die Filme, die wir in den letzten 30 Tagen gesehen haben und fangen an mit einem Kandidaten, der ja doch für sehr viel Furore gesorgt hat und der in den USA jetzt auch wirklich ein Erfolg geworden ist, obwohl er zu keinem Franchise gehört, absoluter Originalstoff ist, jetzt auch gar nicht mit den ganz großen Namen auftrumpft vor und hinter der Kamera, der aber aufgrund seiner vielleicht großen Presse doch so viel Vorschusslorbein generiert hat, dass er, wie gesagt, wirklich zu einem beachtlichen Box-Office-Hit geworden ist. Die Rede ist von Blood and Sinners.
There are legends of people with the gift of making music so true. It can conjure spirits from the past and the future. This gift can bring fame and fortune.
Will somebody take me?
But it also can pierce the veil between life and death.
Und wir werden wie immer, ihr seid es ja gewohnt, gerade bei den älteren Filmen oder älteren in Anführungsstrichen, auch spoilern. Und das ist bei diesem Film insbesondere deshalb wichtig, wenn man ihn noch nicht gesehen hat und wirklich gar nichts wissen will, also noch nicht mal die Trailer gesehen hat, die vorwegnehmen, was denn der große Twist quasi ist, dann solltet ihr vielleicht an dieser Stelle ausmachen, zum nächsten Film springen oder halt erst hier wieder reinhören, wenn ihr den Film gesehen habt. Denn wir werden jetzt sehr offen über diesen Film sprechen. Denn der Twist, den der Film hat, ist ja auch letzten Endes der Grund, weshalb er hier im Podcast übrigens vorkommt. Und ich nehme es direkt vorweg. Ja, es ist möglicherweise, und da ist ja auch die Inspiration durch den Regisseur da, es ist möglicherweise das From Dusk Till Dawn des Jahres 2025. Würdest du mir dazu stimmen? Denn der Regisseur hat ja im Vorfeld gesagt, sowohl dieser Film als auch The Faculty hätten ihn sehr stark inspiriert.
Ja, ist nicht zu übersehen, diese Parallele, würde ich sagen. Es drängt sich geradezu auf, ja.
Und du hast ihn ganz regulär im Kino gesehen. Ich habe sie in der Presse, in den Film in der Pressevorführung gesehen. Da ist es ja bekanntermaßen, sagen wir mal so, es gibt stimmungsvollere Vorstellungen, als einen Film mit der Presse zusammenzusehen, die ja doch immer sehr verhalten reagiert. Aber mich würde gerade bei diesem Film interessieren, wie hast du das denn wahrgenommen, diesen Film in einer ganz regulären Kinovorstellung zu sehen?
Also der Film war ganz okay besucht auf jeden Fall. Ich glaube, ich war sogar am ersten Tag drin, am Donnerstag. Und bei mir ist es eine merkwürdige Situation, weil es ist bei mir sehr selten, dass meine Meinung oder mein Eindruck komplett konträr zur allgemeinen ist, weil ich doch oft tatsächlich das so sehe wie viele andere. Und in diesem Fall habe ich das Gefühl, ich habe im Multiversum, im Paralleluniversum einen anderen Film gesehen als die meisten, die den bejubeln. Ich verstehe es nicht. Ich stehe davor wie der Ochs vom Berge, weil ich muss sagen, mich hat es nicht gerockt irgendwie.
Ach, das ist krass. Damit bist du ja wirklich ziemlich alleine. Wobei ich gestehen muss, ich bin jetzt nicht so nah am Konsens im Sinne von, dass ich die extremen Lobeshymnen mitgehe. Ich finde ihn wirklich gut und ich freue mich generell, dass so ein Film Erfolg hat, abseits von allen möglichen Filmreihen und Fortsetzungen und Legacy-Quills und so weiter. Also ich finde es schon cool, dass der so erfolgreich ist. So 100% kann ich es mir zum einen nicht erklären, einfach weil ich ja im Vorfeld, ich halte die PR für den Film für sehr schwierig, weil man ja eigentlich heutzutage wirklich das meiste vorwegnehmen muss, um die Leute überhaupt ins Kino zu locken. Ich glaube, der Film hätte deutlich noch mehr Impact gehabt, wenn man nicht verraten hätte, dass es nach der Hälfte des Films um Vampire geht. Aber ich muss auch sagen, für mich hat der Horrorpart ein Stück weit enttäuscht, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie haben die Macher der ganzen Sache des Vampirhorrors nicht wirklich viel hinzuzufügen. Das war ab dem Moment, in dem der Film eskaliert und in dem dann eben die Vampire Einzug erhalten in diesen großen, in diese große Tanzkneipe oder Bar oder was auch immer das ist, da hat er für mich nachgelassen.
Ja, allerdings, also ich muss dazu sagen, ich bin dem Film erst lange gefolgt und war auch beeindruckt von den Bildern und ich finde dieses, spiel mir das Lied vom Tod mäßig, epische am Bahnhof und so weiter. Die Leute sehen toll aus, werden schön inszeniert, ist eine Kamerafrau, die wirklich wahnsinnige Optik liefert da. Das hat mich auch alles beeindruckt und ich dachte, wow, fand aber schon von Anfang an zwei Sachen komisch. Diese Backflashes, dachte ich, ich wusste ja schon jetzt grob, was passiert im letzten Drittel, aber diese Backflash fand ich schon total lame, die in der ersten Minute vorkommen. Da dachte ich, das will ich gar nicht sehen. Und dann brauchte ich tatsächlich doch irgendwie eine Zeit lang, um zu checken, dass Michael B. Jordan zwei Personen spielt, die komplett identisch sind für mich.
Und da bin ich froh. Das ging mir nämlich auch so. Ich also habe so das auch erst Mist. Super spät gerafft und dachte, bin ich blöd? Also
oder?
Voll bei dir. Ja,
und
absolut.
Dann habe ich versucht, die auseinanderzukriegen. Und da muss ich sagen, hat mir auch rückblickend die erste Hälfte, die mir tatsächlich ganz gut gefallen hat, wo ich auch so im Film auch dachte, gucken wir mal, was passiert. Es geht ja noch einiges ab. Der fährt ja jetzt wahnsinnig auf. Oh, diese ganzen Charaktere. Ich gucke mir das gerne an. Es sieht gut aus. Charaktere finde ich jetzt nicht alle so sympathisch. Das wird ja seinen Grund haben. Wer so ein Intro baut, was die Hälfte des Films ausmacht, der wird ja jetzt dann im Finale irgendwas konstruieren, was uns umhaut, weil sonst brauche ich ja nicht so dick aufzutragen. Und das erfüllt sich für mich null. Ich finde das letzte Drittel echt miserabel. Ich finde es dramaturgisch miserabel. Ich steige überhaupt nicht mehr durch. Ich finde es actionmäßig total wirrwarrmäßig aufgelöst und inszeniert. Ich finde, er kann kein Splatter. Das hat überhaupt keinen Impact, was da passiert. Man fragt sich, wer, wann, warum, wieso gesplättert wird. Dann immer diese beiden Brüder, die ich nicht auseinanderhalten kann mit ihren Frauengeschichten, die für mich auch keine Sympathieträger sind. Von Anfang an, wenn er dem Typ da in die Beine schießt, was immer so, ja gut, ey, aber in der Zeit, 1932, heißt in die Beine schießen ja mehr als heutzutage. Kann man dem die Beine desinfizieren? Ist dieser junge Typ, der ihm da irgendwas aus dem Auto geklaut hat, was blüht ihm denn jetzt für ein Schicksal mit so einer komischen Schusswunde? Und da war der mir von Anfang an auch nicht sympathisch. Ich sag er, weil diese beiden Zwillingsbrüder für mich eine Person sind. Ich habe sie bis zum Ende nicht auseinandergekriegt. Und alles, was dann so emotional aufgefahren wurde, ach, er mit ihr und damals und das Kind und das hat mich nur noch genervt. Weil das für mich so eine Selbstdarstellungsschau war von diesem Schauspieler. Also eine beschissene Idee, den zweimal in derselben Rolle zu besetzen, gefühlt nur damit er noch mehr Screentime hat auf der Leinwand. So ein Mist.
Ja, wie gesagt, ich sehe es tatsächlich nicht ganz so schlimm wie du. Weil ich von der ersten Stunde doch sehr gefesselt war, um das einmal kurz, um die Leute abzuholen, die wirklich so gar nicht wissen, wovon wir reden.
Da gehe ich ja noch mit, ne?
Wir reden von zwei Gangsterbrüdern, die in den 30er Jahren wieder zurück daher, also sie waren in Chicago, haben da ordentlich Geld gemacht und reisen dann wieder zurück. Ich glaube, es ist Mississippi. Ich bin gerade nicht ganz sicher. Ich meine, es ist Mississippi.
Haben Sie nicht Geld gemacht bei Al Capone? Sie waren doch auch
genau,
schon Mafiosi.
Ja, genau,
eine komische Position, wie die dann da eingeführt werden.
Exakt. Also sie waren in Chicago, haben da ordentlich Geld gemacht, kehren nach Mississippi zurück und wollen hier einen eine Tanzbar aufmachen. Und die erste Hälfte oder sagen wir die erste Stunde handelt eben davon, wie sie das ganze Team zusammenstellen, wie sie sich eben innerhalb kürzester Zeit bemühen, diese Kneipe zu eröffnen. Dann gibt's die große Eröffnungsfeier. Dann gibt es eine Szene und ich muss sagen, die wird Ende des Jahres für mich zweifelsohne zu den besten Szenen des Jahres gehören. Das ist dieser One-Shot, wo die Musik plötzlich dafür sorgt, dass die Zeiten verschmelzen. Wir haben plötzlich die ganzen Tänzerinnen und Tänzer auf der Tanzfläche, aber auf einmal kommt einmal quer durch die Geschichte der afroamerikanischen Musik, kommen ganz viele einzelne Einflüsse in diesen Film dargestellt durch verschiedene Menschen in verschiedenen Kleidungsstilen und so weiter. Und das finde ich wirklich, das ist absolut rauschhaft und toll und im wahrsten Sinne des Wortes fackelt dann die Bude ab. Dann kommt der Moment, in dem eben, drei Leute an die Tür klopfen und ebenfalls rein wollen, drei Weiße. Und aber irgendwie sind die wohl nicht ganz vertrauenserweckend und es stellt sich heraus, dass das Vampire sind. Und die nach und nach es schaffen, den ein oder anderen aus der Truppe zu dezimieren und auch zu Vampiren zu machen. Und dann gibt es eben dieses Belagerungsszenario, dass draußen die Vampirhorde ist, weil wir alle wissen, Vampire müssen explizit um Einlass gebeten werden, damit sie überhaupt in irgendein Haus kommen. Und drin hat man diese Tanzgemeinschaft und dann gibt es eben dieses Belagerungsszenario, wie gesagt. Und ich muss auch sagen, mir hätte es bei diesem Film absolut gereicht, dieses Belagerungsszenario auszunutzen, weil das waren für mich eigentlich die spannenden Momente. Nun ist es aber so, diese Vampire sind halt der psychologischen Manipulation mächtig und dann gibt es diesen einen Moment, eine Frau schreit aus Frust, so kommt alle rein, so sinngemäß, und dann gibt es innerhalb der Bar eben das große Gemetzel. Und ja, eigentlich, wie du sagst, alles bis dahin ist nicht nur stilistisch absolut atemberaubend. Ich habe den Film in einem riesengroßen Kino gesehen und fand das wirklich super, weil er das eben auch schafft, diese Zeit der 30er Jahre in Mississippi irgendwie ganz gut einzufangen, wo man immer noch so die Rückstände der Sklaverei sieht. Wir sehen immer noch vermeintliche Sklaven auf den Feldern in großen Panoramen, die aber längst nicht mehr in Sklavenanstellung sind, die also auch gehen dürfen, wohin sie wollen und so. Aber das vermischt sich alles sehr auf sehr interessante Weise und man weiß nie so richtig, wie sehr ist diese ganze Zeit schon bei den Menschen angekommen? Es gibt immer noch diese Unterteilung wir haben eine Szene, da gehen die Figuren über einen Bahnhof und da sieht man im Hintergrund natürlich immer noch die Toilettenräume white only, black only und so weiter. Also es gibt immer noch diese Rassentrennung. Und ich finde diese ganze Zeit, die sie hier einfangen, wirklich, wirklich spannend. Aber wie gesagt, dann wird der Film zum Horrorfilm. Und du hast es auch schon gesagt, die ganzen Splatter-Einlagen, die sind alle nicht so wirklich gut und die sind auch nicht kreativ, die variieren die ursprünglichen Motive nicht. Und für mich hat es am Ende doch immer noch gereicht, dass ich gut, mit einem guten Gefühl aus dem Film raus bin, aber gleichzeitig auch enttäuscht unter dem Blickwinkel. Also ich stelle mir gerade vor, oder nein, brauche ich mir gar nicht vorstellen, oder den Blickwinkel, dass ich im Vorfeld schon mitbekommen habe, wie der abgefeiert wird, muss ich auch sagen. Also
kapiere ich nicht. Es ist so, ich gehe da bei der ersten Hälfte des Films noch mit. Da saß ich auch eigentlich durchaus angetan im Kino und dachte mir so, wow, das sieht cool aus. Und diese ganzen Characters, ich fand zwar auch schon da ein paar zu viel. Und ich konnte auch irgendwie verschmerzen, dass diese beiden Brüder mich von Anfang an nicht tangiert haben. Also ich fand sie so, ich fand's aufgesetzt. Ich fand das auch so eine Coolmacherei da irgendwie deplatziert in dem Szenario eigentlich. Diesen Charakter, aber kann man ja sagen, gut, klar, später verschmelzen die Zeiten auch. Dann ist das halt so. Und ich dachte, dass das Emotionale durch Seitenfiguren dann vielleicht aufgefangen wird und dass irgendwas, ich rede jetzt echt vom Inhaltlichen, irgendwas sich dann entwickelt in der zweiten Hälfte. Und ich fand, das war wirklich im Gegenteil. Er kommt überhaupt nicht auf den Punkt, wie du auch schon sagst. Er packt kein Thema so richtig an. Rassenbeschränkungen gab es bis in die 60er und die Sklaverei ist hier schon Jahrzehnte vorbei, ja, 1860er. Es ist dieser Mittelteil und ich finde, das Thema Ku Klux Klan kommt dann vielleicht auch irgendwie zu kurz. Das wäre punktiert gewesen, vielleicht auch trashiger, ich weiß, aber wenn du wirklich eine klare Konfrontation gehabt hättest, die schwarze Community gegen die Kapuzenvampire. Ich weiß, hört sich an wie ein Asylum-Film, ne? Nur so das war doch der eigentliche Konflikt, so, weil in den 30er Jahren gab's immer noch diese Lynchjustizmorde vom KKK und so. Und ich finde, da hätte man irgendwie klare Fronten schaffen können. Und stattdessen verwässert das in so ein komisches, auch banales, oft so, ach, diese sexuellen Anspielungen, die fand ich auch so peinlich. Ich fand dann in der zweiten Hälfte wirklich viel peinlich. Auch in der Inszenierung, dass beide Brüder so Gespräche führen, die sich anhören wie so KI-Emotionen. Er spricht mit diesem jungen Typen, der die Gitarre spielt, der ja der eigentliche Ursacher ist, dass die Seelen da wieder aus dem, war auch nur so angerissen. Er spricht mit diesem Gitarrenspieler, der andere Bruder spricht mit seiner Ex und dann wird beides parallel geschnitten. Beide stehen praktisch auch noch auf denselben Positionen. Die Brüder links und der Gesprächspartner, Gesprächspartnerin rechts. Wo ich dann erst dachte so, okay, das funktioniert jetzt gar nicht mehr mit diesen beiden Characters da. Die sind ein und dieselbe Person, spricht mit zwei anderen und in der nächsten Sekunde werden die dann zerrissen, also ohne Epik, Dramatik, ohne dass ich was fühle und dass ich irgendwie sehe, dass sich da ein Inhalt oder irgendwas fortsetzt. Es ist chaotisch, es ist lächerlich. Dieser Typ, der so ein bisschen aussah wie Forrest Whitaker, der da erst der Türsteher war und dann will er wieder rein und er möchte reingebeten werden und dann geht die Szene so ewig und wir denken es uns irgendwie schon und dann kommt es auch so. Ich finde auch, so fett, wie der Film am Anfang auffährt und dann mündet das in dieser armseligen Scheune da, das hat auch einfach keine Größe. Ich habe auch bis Ende diese Rauminszenierung nicht gecheckt. Wo ist der Saal, wo ist der Eingang? Ja, klar, aber das ist alles so schmucklos dann plötzlich. Das hat mich nicht mehr mitgenommen. Und dann, wenn du dann in meiner Perspektive den Film so einreißt am Ende, dann stelle ich einfach auch den Anfang in Frage. Weil ich dann denke, so, wenn du am Ende nur ein B-Movie oder ein C-Movie bietest, dann warum fährst du dann am Anfang so auf Sergio Leone-Niveau auf? Das gibt ja für mich kein komplettes Ganzes. Mich hat auch dann dieser Showdown am Ende so genervt, weil der actionmäßig für mich auch in den Sand gesetzt wurde und dieser Ku Klux Klan dann plötzlich weggemetzelt wird, ohne dass die ja, wir wissen, dass der Ku Klux Klan böse ist, okay, aber das wird nicht so wirklich vorher gesetzt, diese, weißt du, was ich meine? So, dass die irgendwie mal was gemacht hätten. Ja, es wird erzählt. Mhm. Und dann wird so ein Audio eingespielt, wie jemand gelyncht wird. Das fand ich auch schon vorne schlecht. Und dann hinten hat er dann so die Knarren, dann rennt er so raus wie Schwarzenegger. Aber das ist dann auch nicht auf Action-Niveau geil inszeniert. Das pufft dann auch so. Aber ich weiß, dass ich der Einzige bin auf der Welt, der das so sieht. Und abgesehen von den Leuten, mit denen ich im Kino war. Wir waren zu fünft und haben noch wen kennengelernt. Und alle durch die Bank fanden den Film nicht gut.
Und was du gerade noch gesagt hast, da gehe ich vollkommen mit. Und das habe ich aber noch gar nicht gesagt. Ich finde es leider schwierig, dass sie hier zwei Protagonisten haben. Wobei ich das Wort Protagonist auch in Anführungszeichen setzen würde, ja, die wirklich ätzend sind.
Ätzend
zu großen Teilen.
Ätzend sind, klar. Und zu den Frauen, zu den Leuten und auch in der Vergangenheit ja auch eigentlich.
Exakt. Und das finde ich halt auch sehr schwierig, weil ich mir denke, ich soll, also nur damit ich nicht missverstanden werde, Filme, die Hauptfiguren haben, die ambivalent sind, die meinetwegen böse sind, die auch ätzend sind, die können total ihren Reiz haben.
Klar.
Aber ich finde nicht, dass es zu diesem Film hier gepasst hat. Ich finde, zu dem Film hätte es gepasst, zwei Sympathieträger zu haben. Oder dann meinetwegen, also was ich an dem Film mag, ist, dass er nicht wieder dieses typische Motiv hat, zwei komplett konträre Menschen oder zwei komplett konträre Brüder, zwei komplett konträre Buddies. Also einfach so ein Motiv, das hat man schon tausendmal gesehen. Ich finde es erfrischend, dass es hier mal nicht so ist, sondern dass man hier sehr subtil damit spielt, dass das zwei unterschiedliche Personen sind. Aber zwei solche Arschlöcher, pardon, hier als Hauptfiguren zu inszenieren, das finde ich sehr anstrengend.
Genau. Genau.
Ja.
Ja, also ich hab's nicht verstanden. Dann geht das Ding 2:20. Ich habe das erst kurz vorher erfahren. Ich kannte den Trailer, den fand ich geil. Und dann hatte ich Bock, abends mal wieder einen Horrorfilm zu gucken. Und alles, das, wie sich das verkauft hat nach außen, fand ich total geil. Und dann saß ich da drin, dachte 2:20 und dann das alles. Also wie gesagt, ne, nicht durchgängig jetzt irgendwie, das ist kein Hassfilm. Ich finde auch den Sound und den Soundtrack und so, das ist ja geil, wenn da diese Klampfen so in Stereo. Also es ist im Kino schon, es wird was geboten. Der Film ist auf 70 mm gedreht. Er sieht wahnsinnig fett aus. Er sieht aus wie ein Film aus den 60ern. Und das ist immer so schade, wenn optisch und soundmäßig alles, also da würde ich eine 10 von 10 geben, ja. Wobei die 10 von 10 visuell nicht in dem letzten Drittel. Ich fand das in dieser Hütte, in dieser Scheune, fand ich ein Downgrade für das, was davor war, auf allen Ebenen. Gut, also irgendwie von meiner Seite aus absolut keine Empfehlung, aber mit einem großen Aber, die meisten feiern es auch für das, was es ist und für das, was wir hier kritisiert haben. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, in dem Fall, das müsst ihr selber checken. Der Film hat ein wahnsinnig hohes Rating, bei IMDb ist der auf einer 8,2 und das muss jetzt jeder für sich selbst entscheiden, sag ich mal.
Ja, das würde ich auch sagen. Ich check gerade tatsächlich nochmal, wie der aktuelle Rotten Tomatoes-Wert ist. Nicht, dass ich dem irgendwas beimessen würde, aber so gewisse Sachen lassen sich dann anhand dessen ja, also gerade was den Audience-Score angeht, lassen sich ja gewisse Sachen immer noch ganz gut davon ableiten.
Ey, und dann am Ende dieses mit dem Jenseits. Oh, wo er schon halb tot ist und schon das Kind krähen hört aus dem Jenseits. Also da war für mich alles vorbei, ganz ehrlich.
Ja, also aktueller Rotten Tomatoes-Wert bei den Kritikern 98% und bei der Audience 97%.
Tja, das ist ein Knaller, der Film ist top.
Na gut, jetzt will ich aber von dir wissen, parallel zu Blood and Cinders ist ja noch ein weiterer Genrefilm gestartet. Und einfach so vom Bauchgefühl würde ich sagen, an den gehen wir deutlich optimistischer ran, oder? Die Rede ist von Drop, von dem neuen Film von Christopher Landon. Den kennt man unter anderem durch seine Regiearbeiten an Happy Death Day, Happy Death Day 2 und Freaky.
It's weird.
I mean, who do you think it is?
Oh, I don't know.
We can figure this out. I think you gotta be within 50 feet to send a drop. So, it's someone in the restaurant. Violet, everything okay?
I can't do that. I'll kill you if you hurt my son. Why him? Why does he have to die?
Ein Regisseur, auch der bei mir, wenn man ihn so über Social Media und so weiter verfolgt, sehr große Sympathiewerte bei mir hat. Also ich mag den wirklich gerne, auch von der ganzen Art, wie er sich gibt. Ich finde es sehr, sehr schade, dass er die Regiearbeit für Scream 7 abgegeben hat, weil ich denke, dass der da der richtige Mann für gewesen wäre. Aber so ist es ja leider. Und kurze Erklärung, worum es geht. Es geht um ein Date, das sehr schief läuft. Denn während dieses Dates zwischen einem Mann und einer Frau kommt es dazu, dass die Frau Airdrop-Nachrichten auf ihr Smartphone erhält, die nach und nach immer bedrohlicher werden und schließlich dazu führen, dass sie aus der Situation nur heile herauskommt, beziehungsweise ihr Zuhause auf sie wartender Sohn und ihre Schwester, die auf ihn aufpasst, wenn sie ihr Date umbringt. Das ist der Plot.
Und ich bin froh, dass du mir jetzt erklärt hast, warum der Film so heißt. Das hatte ich bisher nämlich noch nicht geschnallt, aber ist ja offensichtlich.
Aber kannst du mit dem Begriff Airdrop-Nachrichten was anfangen?
Ja, klar. Aber Nachrichten, Airdrop okay. ist für mich immer Fotos verschicken eher, was manchmal funktioniert und manchmal nicht und auch Horror darstellen kann.
Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir ist das einmal passiert. Mir ist das einmal im Zug passiert, dass ich plötzlich eine Nachricht auf meinem Handy hatte, geairdroppt von irgendeiner Person um mich rum,
ja.
was so eine ganz ätzende, anmachende Nachricht war. Und zu wissen, dass du aus diesem Zugabteil nicht rauskommst und um dich, du kannst ja die Nachricht, kannst du ja verweigern, die zu öffnen, beziehungsweise du liest den Anfang der Nachricht halt schon automatisch, ohne die Nachricht zu öffnen. Aber zu wissen, dass du mit dieser Person in einem Zugabteil sitzt und auch noch, wahrscheinlich bin ich nach Berlin gefahren, bis Berlin halt nicht rauskommst aus dieser Sache, das war schon ein sehr unangenehmes Gefühl. Also ich konnte mich ein Stück weit in die Lage der Protagonistin hineinversetzen.
Mhm. Ich schnall den ganzen Film gerade viel besser in diesem Moment, wo du das gerade so erzählst. ja, für mich war das in dem Film so jetzt WhatsApp, SMS, da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Ich finde, also bei dem Film ist es bei mir ein bisschen umgekehrt, wie mit dem, über den wir eben gesprochen haben. Das IMDb-Voting ist relativ negativ und ich finde den deutlich besser. Ich kann aber verstehen, dass man im Genre Thriller, wenn es um diese abgespeckten Szenarien geht, diese Konzepte, dass jetzt in dem Fall haben wir wieder ein Kammerspiel, das spielt hauptsächlich in einem Raum, da muss man in der Logik immer so ein paar Abstriche machen. Wenn man so ganz streng da immer rangeht, an seinen Logikanspruch, dann kommt man da nicht weit. Und ich finde, man muss sich dem so ein bisschen hingeben und nicht jede Sekunde komplett hinterfragen. Wenn man das macht, glaube ich, kommt man in diesen Film nicht so gut rein. Aber ich habe die Neigung, mich bei Thrillern da immer fallen zu lassen und fand den Film wirklich sehr spannend von der ersten bis zur letzten Minute. Hat mir einfach gut gefallen. Und ich weiß auch, dass es anderen in der Pressevorführung nicht so ging, die ihn null spannend fanden. Auch da wieder so ein emotionaler, kickt es dich oder kickt es dich nicht, gibt es auf jeden Fall, sagen wir mal, Differenzen zwischen einzelnen Zuschauern und Zuschauerinnen.
Das stimmt. Ich muss sagen, ich mag den auch wirklich. Also für mich kommt nichts an Happy Death Day ran. Den mag ich unfassbar gerne. Ich finde, er ist super kreativ, macht richtig viel Spaß. Und generell ist ja Christopher Landon ein Regisseur, der nimmt ja alles, was er macht, nicht so zu hundertprozentig ernst. Das ist auch der Grund, weshalb ich ihn halt für Scream 7 als so geeigneten Kandidaten gehalten hätte. Und der spielt ja auch immer sehr mit dem Genre und das macht total Spaß. Ich finde, also was ich so in meinem Umfeld gemerkt habe, war, dass Leute kritisiert haben, dass sie nicht so hundertprozentig wissen, wie sie zu dem Film jetzt stehen sollen. Und zwar im Sinne von, soll das jetzt ein ernsthafter Genrebeitrag sein oder soll das Quatsch sein? Ich denke da insbesondere an die allerletzte Szene. Und da hat der Film bei mir nochmal so gewonnen. Wir greifen auch hier wieder vorweg. In der allerletzten Szene sieht man den Sohn der Protagonistin, wie er, oder es ist nicht die allerletzte, aber so im Finale, sieht man, wie der Sohn der Protagonistin, die mit einem ferngesteuerten Spielzeugauto, ihr eine Waffe zufährt. Also er lenkt das Auto so, dass sie an die Waffe rankommt und damit den Bösewicht erschießt. Und ich fand diesen Jungen so unfassbar niedlich und dachte mir, du als Film hast dir dieses Finale in seiner ganzen Tonalität und so weiter absolut verdient, weil ich das nie eben so gesehen habe, dass der Film so bierernst ist. Denn das ist er nicht. Das ist wirklich ein locker, leichter, gut zu konsumierender Film, so würde ich sagen, von der Tonalität her vergleichbar mit so einem Film wie Nicht auflegen, sowohl Tonalität, vielleicht noch ein bisschen schwungvoller, aber auch von der Prämisse her geht das, finde ich, sehr in die Richtung. Und wenn du dir damals noch, wenn du noch Erinnerungen hast oder wenn ihr da draußen noch Erinnerungen habt an Nicht auflegen, das war ein High-Concept-Thriller, der ging noch nicht mal 90 Minuten einmal richtig gut durch und dann hattest du für den Moment Spaß und alles war cool. Und so finde ich, ist das hier auch. Du darfst das natürlich alles nicht so sehr hinterfragen. Aber ja, der macht absolut Spaß und ist wirklich sehr, sehr kurzweilig.
Genau, das ist, wie du sagst, High-Concept-Thriller sind immer sehr anfällig, wenn man die abklopft auf verschiedene Dinge.
Ja, absolut.
Das ist in Wahrheit nie ganz rund, aber es ist irgendwie auch Kino pur. Das setzt voraus, dass man das akzeptiert. Ich als riesen John Woo-Fan muss auch akzeptieren, dass John Travolta und Nicolas Cage ihre Gesichter tauschen bei Face Off.
Ja.
Und dass die Ehefrauen das kaufen. Klar, du kannst sagen, das ist der komplette Schwachsinn, aber dann brauchst du den Film nicht anfangen. Das ist eben dann eine große Show. Und in dem Moment, wo das läuft, ist das so. Ich meine, klar, jetzt hört sich das so ein bisschen unfair an dem Sinners gegenüber, den wir gerade so in die Pfanne gehauen haben. Aber da geht's so um emotionale Feinheiten. Wenn ich die Hauptfiguren nicht mag und das sind für mich Arschgeigen und die fühlen mich nicht durch den Film und dann am Ende löst sich das nicht auf in andere emotionale Highlights, dann bin ich halt knöterig am Ende. Und das ist bei Drop nicht. Der hat sicherlich auch Sachen, wo könnte man sagen, da hätte sie ja auch. Na, da hätte er ja mal, naja, da wusste ich ja direkt, dass der Typ war ja direkt verdächtig. Und ja, aber aus meiner Perspektive, ich weiß, bei anderen war es nicht so, von Anfang bis Ende unterhaltsam, sehr spannend in einzelnen Bereichen. Kameratechnisch ist es ein bisschen flach. Es ist fast alles nur Schuss gegen Schuss, entweder auf ihn, auf sie oder mal eine Totale vom Restaurant. Da ist er wirklich über weite Strecken visuell nicht unbedingt so total ausufernd. Aber das hätte auch keinen Sinn gemacht, weil wir sehen hier wirklich hauptsächlich ein Gespräch zwischen zwei Personen. Der Typ ist auch so ein bisschen flach gezeichnet. Aber gut, ist egal. Dafür mystifiziert man da ja auch was rein und denkt sich, naja, hat er, ist sie. Also es ist einfach dem Inhalt entsprechend absolut ausreichend abgedeckt alles. Und man könnte sagen, das ist auch so ein Sonntagsnachmittagsding. Ne? Guckt man mal,
absolut.
Und lässt sich da, gibt sich dem Flow hin. Und dann ist das absolut eine runde Sache, finde ich.
Genau, also in einer Sache möchte ich dir widersprechen. Ich finde, es ist der bisher bestaussehende von Christopher Landon. Nun hat er sich aber auch in der Vergangenheit nicht unbedingt dadurch hervorgetan, dass er sehr ansehnliche Filme so gemacht hat, sondern die sahen jetzt auch nie hässlich aus, aber die waren von der Optik her in erster Linie zweckdienlich. Und ich finde schon, also was ich so spannend finde an der ganzen Machart ist, dass dieses Restaurant-Set ja tatsächlich ein echtes Set ist. Und das, finde ich, merkt man. Ich finde, dieses ganze Restaurant, das hat so eine wirklich einnehmende Atmosphäre. Ich finde es schade, dass man aus diesem Setting irgendwann kurz vor Schluss rausgeht. Ich finde nicht, dass der Film das groß gebraucht hätte. Und es gibt auch diese eine Szene, in der plötzlich das Fenster kaputt geht. Und dann gibt es da noch einen Moment, da hängt eine Person an diesem Fenster dran und muss hochgezogen werden. Das war so eine Eskalation, wo ich dachte, ey, das braucht dieser Film überhaupt nicht. Der zieht seine Stärken ganz woanders raus.
Ja.
Aber das war auch nur so eine Kleinigkeit. Und das ist jetzt nicht, der wird jetzt am Ende des Jahres wahrscheinlich nicht auf Platz 1 unserer Horrorbestenliste sein. Aber den kann man sich wirklich richtig gut angucken. Ob er jetzt beim zweiten Mal, wenn man weiß, wer Bösewicht ist, ob der beim zweiten Mal noch trägt, keine Ahnung, aber ich habe auch gleichzeitig das wirklich genossen, diesem Pärchen zuzuschauen, wie es halt in diesen sehr, diesen sehr merkwürdigen Umständen irgendwie dann doch noch versucht, auch dieses Date aufrecht zu erhalten. Und mir hat er gefallen.
Also jetzt, wo du sagst, ich meinte damit auch, dass der kameratechnisch etwas statisch ist, aber...
Ja, da hast du recht.
Trotzdem fällt mir jetzt gerade der 1:1-Vergleich auf zu Sinners, wo ich in diese komische Hütte da gar nicht reingekommen bin. Und hier fühlt man sich komplett plastisch in diesem Raum zu Hause. Also das ist wirklich der große Unterschied. Und ich sage auch, er ist sehr statisch von der Kamera in weiten Teilen, aber das ist dem inhaltlich entsprechend, also ich rede jetzt von Drop, dem Inhalt absolut angemessen, weil du willst ja die Leute reinziehen und nicht immer... Kamera ist immer schlecht, wenn du siehst, oh, das ist aber eine Fahrt jetzt hier um die Hauswand drumherum. Das reißt dich ja eigentlich raus. Du darfst die Kamera ja gar nicht merken. Mir fällt es vielleicht jetzt auch als Fachidiot dann ein bisschen auf, dass die sehr viel hin und her schneiden. Immer nur er, sie. Das habe ich, glaube ich, so noch nicht gesehen. Aber das passt natürlich da zum Inhalt. Willst du eine Zweier von der Seite machen, dann hast du sie nur profilig drauf. Du willst ja ins Gesicht gucken und da bleibt dir gar nicht so viel Möglichkeit, als das so zu machen. Also absolut in Ordnung, ist wahrscheinlich mir dann eher so aufgefallen. Aber würde ich jetzt auch gar nicht so als Kritikpunkt sehen.
Okay. Gut, dann kommen wir zum nächsten Film, der ja auch wieder sehr spannend ist im Hinblick darauf, was offenbar der Verleih von ihm hält. Denn auch zu diesem Film gab es im Vorfeld keine Pressescreenings. Wir haben ihn über ein US-amerikanisches Streamingportal geschaut. Da ist er nämlich schon super lange draußen. Und hierzulande hat er einen sehr merkwürdigen Titel. Im Original heißt er einfach ganz schlicht Opus. Und im Deutschen hat er den Titel bekommen, Alfred Moretti's Opus.
It'll be an absolute honor to spend this weekend with you.
Thank you.
Yep, namaste.
Mr. Moretti will be playing the greatest album of modern times.
Future times, all the times, really.
And there is more to come. So much more.
Was ich völlig bescheuert finde, weil mit dem Namen Alfred Moretti man ja erst etwas anfangen kann, wenn man den Film gesehen hat. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es was damit zu tun hat, dass es vielleicht wieder irgendwelche rechte Probleme gab. Das gibt's ja leider manchmal. Aber fand ich mal wieder sehr spannend, das irgendwie zu sehen. Worum geht's? Es ist ein Szenario, das man ein bisschen kennt, wenn man Filme wie Blink Twice, wie Midsommar, wie The Menu und so weiter gesehen hat. Es geht um eine junge Frau, eine junge Journalistin, die eingeladen wird, gemeinsam mit 5 anderen JournalistInnen einer großen Werbeveranstaltung beizuwohnen, eines ehemaligen Weltstars, eben Alfred Moretti. Und er lädt ein zur Präsentation seines neuen Albums. Er feiert ein großes Comeback, die ganze Medienwelt steht Kopf. Und er lädt die JournalistInnen auf seine Farm ein, auf jeden Fall in sein, ja, ich würde es jetzt als Farm bezeichnen, wo er mit ganz vielen Jüngerinnen und Jüngern zu wohnen scheint. Hier wird gelebt, hier wird gearbeitet, hier werden eben auch Gäste empfangen. Und nach kristallisiert sich aber heraus, irgendwie ist diese Einrichtung hier, da passiert irgendwas und irgendwas ist hier nicht ganz koscher und diese Vermutungen stellen sich eben als wahr heraus. Und ja, hat nicht wirklich gute Kritiken bekommen, ist, ja, seien wir so offen, ist bei der Kritik eigentlich komplett durchgefallen. Ich gehe nicht ganz mit dieser Schelte, aber wie sieht's bei dir aus?
Ja, also der ist in Teilen spannend und unterhaltsam, aber rund ist er halt auch nicht, ne? Also,
Vor allen Dingen hast du alles schon gesehen halt.
Ja, es erinnert an ganz viele andere Filme. Ich musste dann ganz schnell an Midsommar denken und oder irgendwie, er tritt auf wie Charles Manson, Colonia Dignidad. Das Finale ist wie Texas Chainsaw Massacre und dann sehe ich so The Best of Horror-Terror-Kino der letzten Jahrzehnte an mir vorbeirauschen. Ja, die Verpackung ist ganz schön. Es ist so ein bisschen wie bei Spectre mit Blofeld da in der Wüste. Daran musste ich denken. Ja, aber das ist ja schon eigentlich auch auffällig, dass man ständig an irgendwas denken muss, wenn man das sieht. Na, erste halbe Stunde ist noch interessant. Dann erzählt er diesen langen Chuck Norris Muhammad Ali Witz. Denkt man schon so, hä, wie ist er denn jetzt drauf? Irgendwie komisch. Passt das alles zusammen? Aber irgendwie passt in dem Film alles irgendwie nicht so richtig zusammen. Oder es ergibt keinen richtig guten Flow. Manche Szenen sind zu lang. Manche Szenen sind ganz intensiv. Und dann wieder ein bisschen langweilig. Dann ist es wieder total überdreht. Es ist so ein klassischer Film, der bei IMDb zwischen 5.0 und 6.0 landet. Das sind oft diese Filme, die nicht so ganz zu sich selber finden. Oder aber, wo nur der Regisseur weiß, was er meint und das bei einem Großteil des Publikums vielleicht nicht so ankommt. Bei mir jedenfalls kam es eher als Mischmasch an.
Also erstmal muss ich dir Respekt zollen. Der Film hat aktuell bei IMDb ein Rating von 5,7. Also ist exakt das, was du gesagt hast. Na. Er hat einen Metascore von 42. Das ist unterer Durchschnitt. Bei mir hat er insgesamt länger funktioniert. Also ich würde sagen, der Film hat eine Lauflänge von rund 100 Minuten Und bei mir hat er, glaube ich, wirklich die erste Stunde funktioniert, weil ich aber auch, das sage ich ganz ehrlich, ich bin ein Sucker für solche Filme. Also ich bin, mir ist völlig egal, dass ich das schon 1000 Mal gesehen habe. Ich liebe diese Szenarien, wo eine Gruppe von Menschen irgendwo auf einen zu einem abgelegenen Ort findet und nicht weiß, was genau auf sie dort wartet. Also ich mag das, auch diese Art der Eskalation und so weiter. Und da ich ja so jemand bin, der keinen noch so offensichtlichen Twist jemals erraten hat.
Ja, gut, okay.
Ausgerechnet außer den aus The Others, da weiß ich bis heute nicht, warum ich da drauf gekommen bin.
Habe ich nicht geschnallt bis zum Ende bei The Others.
Kein Mensch hat das geschnallt. Ich raff alle möglichen Filme nicht, worauf es hinausläuft, aber The Others, habe ich mich sehr geärgert. Ist ja auch egal. Deshalb kam ich damit wirklich gut klar. Ich finde den auch stilistisch wirklich spannend und wirklich sehr stilecht. Nicht stilecht, sondern stilsicher. Und dafür, gerade dafür, dass es ein Regiedebüt ist, also muss ich schon sagen, hat mir wirklich gefallen. Und wie gesagt, die erste Stunde, wenn da so die vereinzelten Merkwürdigkeiten gestreut sind, von denen du nicht weißt, worauf sie hinausläuft, zumindest wenn du ich bist, dann ist das schon alles. Hat das für mich die Atmosphäre kreiert, die sich wahrscheinlich auch der Regisseur und Autor gewünscht hat. Ich tue mich halt zum einen mit dem Ende schwer, dahingehend, dass ich finde, dass der Film diesem ganzen Thema Personenkult einfach nichts Eigenes hinzuzufügen hat. Also das, was er hier kritisiert, was er auf die Spitze treibt, was auch sehr satirisch teilweise angehaucht ist. Ja, ich habe da nichts, keine neuen Impulse in irgendeiner Form gesehen. Und hinzu kommt, dass der Film gegen Ende hin, finde ich, mitunter Motive kreiert, bei denen ich sage, die existieren nur für den Zuschauer. Es gibt einen Moment, da wird eine der Figuren, die ist vorher verschwunden, das ist eine junge Frau, die ist, wie gesagt, die ist plötzlich einfach aus der ganzen Situation weg. Und wir sehen sie später, wie sie in so eine Art Sitzsack eingenäht wurde. Und ihr Gesicht ist komplett aufgequollen durch irgendeine Allergie, glaube ich. Und dieser Moment, wenn sie aus diesem Sitzsack rausklettert, ja, der sieht geil aus. Aber der macht einfach inhaltlich überhaupt keinen Sinn. Der ist nur dafür da, damit du diesen Shot hast. Und das mag ich nicht. Das hat dieser Film nämlich mehrfach. Und mehrfach denke ich mir, das ist jetzt einfach nur inszeniert, damit das Publikum kurz was zum Staunen hat. Und das, finde ich, wird gegen Ende hin immer häufiger. Ich finde auch der Payoff, wenn man es so nennen will, diese ganze Pointe, die finde ich sehr zahnlos.
Ja, und in die Länge gezogen und irgendwie so, ach, das war der Plan? Och.
Genau, und ich finde leider auch, also ich mochte es, John Malkovich, der eben jenen Alfred Moretti spielt, ich mochte das sehr, dem halt zuzuschauen, wie der komplett freidreht, schauspielerisch.
Schon, ja.
Aber ich hab dem nie diese Führerposition abgenommen und habe nie irgendwie Respekt, ich habe den nie als Schurken ernst genommen. Und das brauchst du aber bei so einem Film.
Ja, ich weiß auch nicht. Also du kannst recht haben mit der ersten Stunde. Nur da ich jetzt wusste, dass es ja so ein bisschen in so eine Horrorrichtung geht, dachte ich irgendwann, ja Leute, aber irgendwann muss doch mal so ein bisschen so ein Bedrohungsszenario anfangen. Bei Midsommar passiert auch nicht viel, aber das Bedrohungsszenario ist gefühlt von der ersten Minute an. Und ich glaube, ja, der Regisseur ist ein großer Midsommar-Fan und das war seine Variante davon. Also übergeordnet würde ich das als das hauptsächliche Beispiel heranziehen für einen anderen Film, den er da irgendwie versuchte zu für sich selbst zu interpretieren. Ein paar Sachen
ja,
dazu.
Könntest du recht haben.
Ja. Also ich finde auch, sie will ja einmal eindeutig abhauen. Jetzt mal abgesehen davon, dass sie mitten in der Wüste ist und alle ihr dringend abraten, ist die Situation noch nicht so 100% bedrohlich. Und das ist so ein Moment wie, was jetzt dem dänischen, wie hieß er, mit dem Stofftier immer zum Vorwurf gemacht wurde, Speak No Evil. Sie dreht um, zurück in die Hölle, ganz ohne Stofftier. Wo ich denke, nein, geh raus, geh jetzt einfach weg. Die hätte sein können, dass die sie aufgehalten hätten. Da würde ich auch sagen, wahrscheinlich auswegslos. Aber da ist sie mir dann auch in dem Moment, weil das schon so spät im Film ist, ist sie mir da auch so ein bisschen zu libi-lieb. Aber vielleicht auch nur meine Empfindung, keine Ahnung. Also
ja, du hast recht. Also der Film funktioniert nur, weil sich die Person, weil die Person alle auf einer sehr, sehr langen Leitung stehen.
Ja.
Und,
ja.
Und das ist auch wieder sowas, wo ich denke, das ist wieder nur für die Dramaturgie da. Das ist nicht dafür da, um irgendwie glaubhafte Charaktere hier zu etablieren. Und ja, das ist alles sehr schade, weil ich finde doch, dass man dem Film, ich mag den doch mehr, als es jetzt gerade den Anschein macht. Aber er ist in erster Linie, finde ich, dafür da, dass man gespannt ist, was der Regisseur denn als nächstes macht.
Schon,
weil ich finde, dass der inszenieren kann.
Ich finde es ein bisschen schade für mich, nach Schulnoten würde ich sagen, ist für mich eine knappe 3-, so würde ich sagen. Also,
ja.
Es ist ein bisschen schade. Man sieht befriedigend Minus, so an einen halben Punkt an der 4 vorbeigeschraubt, weil eben doch in manchen Momenten doch ganz spannend und gute Besetzung und man freut sich, Juliette Lewis mal wieder zu sehen. Und John Malkovich, klar, dann gibt es manchmal diese Szenen, wie John Malkovich dance. Es ist alles nicht so richtig geil. Es ist aber auch nicht so, dass man sich ärgern müsste. Es ist einfach nur so ein bisschen alles unbefriedigend.
Mhm.
Ja.
Ja, hast du recht. Also wird auch kein Film sein, der jetzt länger in Erinnerung bleibt, tatsächlich.
Nee, ich fürchte leider, dieses IMDb-Voting passt schon so zwischen 5 und 6. Da ist er, glaube ich, leider gut aufgehoben. Ich sehe selten Filme, die hehre Ansprüche haben und dann in diesem Bereich irgendwie punkten, außer B- und C-Mumis, wo man sagt, ja, okay, wieso hat er überhaupt 5? Ihn würde ich jetzt gerne gucken, wenn er unter 3 ist. Weißt du, man kann sich das ja für sich interpretieren. Ja, ja. Aber Filme, die, ich sag mal, gut sein wollen, dann in diesem Mittelfeld landen, das ist oft zu 90% mit Vorsicht zu genießen.
Jetzt bin ich gespannt, ob du auch hier ein solches, ob du auch hier ein Erfolg jetzt feiern kannst. Denn was glaubst du denn, der letzte Film, über den wir heute reden, was hat der für ein IMDb-Rating?
Das habe ich nachgeguckt. Das weiß ich.
Ach, schade.
Das weiß ich. Ich will nicht lügen. Ich habe die 4,4 gesehen. Oder ist er da nicht
mehr? Oh Mann.
Ja, ja, ja.
Aber es ehrt dich wirklich sehr, dass du nicht gelogen hast.
Nee, genau.
Also sonst hättest du dir meinen großen Respekt abverlangt.
Hätte ich niedriger erwartet, nachdem ich ihn gesehen habe, hätte ich dem locker irgendwas mit 3, zugetraut.
Dann lass uns doch kurz den Titel nennen. Wir reden jetzt nämlich noch über einen Film, der erscheint erst am 8. Mai. Aber wir dachten, wir wollen ja auch die Stunde vollkriegen und man kann ja auch mal ein bisschen vorweggreifen.
Ja.
Zumal wir wahrscheinlich im Mai sowieso uns hauptsächlich auf Final Destination konzentrieren werden. Also hier an dieser Stelle mal vorab ein kleiner Blick auf Screamboat.
Welcome aboard this Staten Island ferry.
This boat is cursed. We're all going to die.
You said that last week and the week before.
I heard stories about a monster that lurked in the underbelly of the ferry. Steamboat Willie.
That's gonna make one fucked up cartoon someday.
Was ist Screamboat? Wir alle erinnern uns. Vor, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, aber vor einiger Zeit sind die Rechte an dem Steamboat Willie Cartoon von Walt Disney erloschen und stehen jetzt quasi zur allgemeinen Verfügung. Das ist auch bei Winnie Pooh passiert. Und was haben sich einige findige Filmemacher gedacht? Wir nehmen uns diese aus Kindheitstagen bekannten Figuren und packen sie in Horrorfilme. Und Screamboat, ja, lässt es schon erahnen, wir sind auf einem Boot, wir sind auf einer Fähre und da geht eine blutrünstige Maus um und dezimiert eine nach der anderen. Einen Gast nach dem anderen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ihn immerhin, also ich bin ja bekannte Hasserin der Winnie Pooh Blood and Honey Filme, ich finde ihn zumindest besser als diese beiden. Aber ich fand's leider auch echt nicht gut in jeder Hinsicht. Mein größter Kritikpunkt ist lustigerweise die permanent sich verschiedene Perspektive auf diesen Widersacher. Also wir haben diesen merkwürdigen Mensch-Maus-Hybriden, der lustigerweise von David Howard Thornton gespielt wird, der ja wiederum bekannt ist als Art der Clown aus den Terrifier-Filmen. Und wir sehen diese Maus mal in der Größe, dann wiederum kann sie das, oder mal kann sie kaum über die Reling gucken, dann wiederum hat sie Menschengröße und kann sogar das Boot steuern. Dann sehen wir sie teilweise in Ausschnitten so, als wäre sie riesengroß, als wäre sie größer als die Menschen, die auf der Fähre sind. Und das Ganze hat mich lustigerweise extrem an Cats erinnert. Da war das nämlich auch so und da hat mich das auch die ganze Zeit genervt. Ganz davon abgesehen, dass ich diese Schurkenmaus absolut hässlich finde. Sie hat maximal einen gewissen Trash-Charakter. Dann kommen wirklich lausige Schauspielleistungen dazu.
Kann man so sehen.
Und wenn hin und wieder mal ein Computereffekt eingestreut wird, dann sieht der richtig beschissen aus.
Ja, vor allem was so Greenscreen-Geschichten.
Ja, ganz, ganz schlimm. Und was ich ihm immerhin zugutehalten möchte, ich finde, er hat 2, 3 ganz nette Kills, die machen auch oder sorgen auch dafür, dass der Film, glaube ich, eine FSK 18 hierzulande bekommen wird. Und dieses Motiv, das er hat, dieses bekannte Motiv von Mickey Mouse, wie Mickey Mouse eben am Steuerrad sitzt und dann dieses Pfeiflied macht, das kennen wahrscheinlich viele, die den Cartoon nicht kennen. Aus den Vorspänen mancher Disney-Filme. Ich meine, es ist das Logo von Disney Animation. Und da hört man auch diese Pfeifmelodie und so weiter. Und es gibt diese eine Szene, die ist wirklich zu 100% Referenz auf diese legendäre Cartoon-Szene. Und die fand ich auch tatsächlich für das, was der Film ist, ganz ansprechend umgesetzt. Auch mit diesem Pfeifmotiv wird hin und wieder gespielt. Fand ich soweit alles okay. Aber ansonsten war das nix.
Ich fand's vor allem, also da kann man jetzt echt viel sagen. Ich fand's nerdmäßig total enttäuschend. Und warum ist das immer so, dass die ursprünglich ganz nette Idee sich dann immer von so Geschäftemachern geangelt wird, die das selber auch noch umsetzen müssen und dann nur so langweiligen C-Filmbrei abliefern? Mein Gott, warum holen die sich nicht mal so ein paar Freaks, die dann richtig sich den Cartoon angucken und daraus was machen? Das hätte ja ein echtes 1:1 Remake sein können, weil dieser Cartoon aus heutiger Sicht auch so ein paar Übergrifflichkeiten nämlich zeigt. Und auch ganz lustig ist, es werden Sachen übernommen, wie du schon gesagt hast, mit dem Steuer und dass der Fuß so tippt und sogar das Mini fast das Schiff verpasst, ist ja drin mit dieser einen Lady dann, die da dieses gepunktete Kleid hat. Also es wird auch so aufgegriffen. Aber insgesamt ein nerdmäßiger, totaler Reinfall und einfallslos über weite Strecken. Ich finde auch David Howard Thornton unter Tonnen von Make-up total verschenkt. Warum muss die Maus jetzt so haarig aussehen? Ich meine, ich musste manchmal über sie lachen, aber das ist, weil er selber einfach so ein lustiger Darsteller ist. Genau. Er hat einfach absurderweise, stellt sich das jetzt raus, dass er eigentlich ein Komödiant ist, ja? Und das macht er in seinen Möglichkeiten ja auch ganz charmant, aber der Regisseur ist eine absolute Vollnull. Der hat ja auch nur diesen Trash gedrehte Mean One gab es mal, wo David Howard Thornton ja auch den Grinch gespielt hat. Habe ich nicht gesehen. Aber ich werde es jetzt auch nicht mehr. Das bleibt so hinter den Möglichkeiten. Und ich behaupte, für dasselbe Geld hätten, wenn 2, 3 Leute da dran gesessen hätten, die wirklich Bock gehabt hätten und vielleicht auch Disney-Fans und Horror-Fans da doch einen geilen Film draus machen können. Ich dachte erst, David Howard Thornton ist so verkleidet, auch vielleicht doch noch mal wegen Rechten. Aber dann haben sie ja so KI-Zeichentricksprengsel drin im Style von Steamboat Willie, wo die Mickey Maus aussieht, wie sie selber aussieht und zusammen mit Walt Disney agiert.
Der Film hat ein Zitat ganz am Anfang stehen.
Von Walt Disney.
Was ich so witzig fand, wo einfach nur Walt D. drunter stand. So als hätten sie dafür wiederum nicht die Rechte, Walt Disney zu schreiben. Das habe ich nicht so ganz gerafft.
Ist es überhaupt eins von ihm? Ich wollte es nochmal checken.
Das kommt dazu. Das kommt noch dazu.
Ja, also der Film geht irgendwie 95 Minuten und hat Ideen für 5 Minuten. Und dabei wären, ich behaupte, selbst für 95 Minuten hätte man Ideen ohne Ende auffahren können. Die Kills sind von der Idee ganz nett, aber beschissen inszeniert. Die haben gar keinen Impact. Der Film ist so leise, so flau, so lau, so müde eigentlich auch. Und die Darsteller sind so langweilig und uninteressant und die Kamera ist so statisch. Dabei sind Locations da, die gar nicht schlecht sind.
Und der hat auch überhaupt kein Gespür für Spannung.
Null.
Und Versuch und für Humor aber auch nicht so richtig. Nee. Weil es gibt da diese eine Szene, kurz nach dem Kill des eigentlichen Kapitäns, ist halt die, nennt man es Kajüte? Kajüte nennt man es glaube ich nicht, aber der Bereich, wo halt dieses Steuerrad ist, ist halt voller Blut. Und ein riesiges Gemetzel, seine Leiche liegt daneben und so weiter, verstümmelt und so weiter. Und dann kommen nach und nach drei Mitarbeiter des Schiffs, die das entdecken. Ja. Jeder kommt hoch und sagt, oh, ach du Scheiße. Und haben aber überhaupt nicht, strahlen überhaupt nicht aus, wie bedrohlich das
Null.
Ist. Die sehen das, sagen, ach du Scheiße und bleiben dann da stehen, bis der Nächste kommt und ach du Scheiße sagt.
Ja.
Und dann kommt der Dritte und sagt das schon wieder. Und ich gehe davon aus, das soll ein Running Gag sein, aber die tragen es halt ohne irgendein Timing vor. Und dann denke ich mir, du hast diese Szene, du hast dieses bedrohliche Szenario, dass überall Blut und eine Leiche liegen und du machst da gar nichts draus. Meinetwegen kann man das ja als Szenario für, in einem Film wie Screamboat, kann man das gerne als Szenario für einen Gag benutzen. Da muss ich jetzt nicht die große Trauerparade erwarten.
Nee.
Aber dann zieh doch eine von beiden Elementen oder eine von beiden Tonalitäten wenigstens durch.
Ja, der Film hätte eigentlich einen Comedy-Regisseur verdient, der Timing kann. Und dann Olaf Ittenbach, der die Effekte macht. Dann
noch eine dämliche Synchro.
Genau. Oder meinetwegen Damien Leone, der gesagt hätte, so, ich mache euch die Effekte und die Gore-Szenen und der Comedy-Autor macht die Comedy-Momente. Das wäre ein Knaller gewesen. Und wenn man David Howard Thornton weiß geschminkt hätte, wie Mickey Mouse und so schwarze Ohren dran gemacht. Und anscheinend scheint das ja rechtmäßig kein Problem gewesen zu sein, weil wir sehen ja diese Mickey Mouse in dem Film, in dieser indirekten Szene, in dem Schwarz-Weiß, in dem Rückblick. Dann bleibt ja so hinter an Möglichkeiten der Streifen. Also das ist ja schade, dass das so verschenkt wurde. Was für ein Brett hätte es sein können, was sich in meiner Fantasie da ausgemalt hat, als ich die Ankündigung hörte. Und jetzt sieht man dieses müde Werk. Also schade.
Ja, wobei, wenn ich mir so ein bisschen die Rezeption im Internet angeschaut habe, es kam ja im März auch noch ein Film namens The Mousetrap raus.
Ja, habe ich nicht gesehen.
Das ist ja eben. Hast du gesehen?
Oder nein, habe ich nicht gesehen.
Nee, habe ich auch nicht gesehen. Aber der hat ja noch weitaus. Es ist schwer, gegen Screamboat noch weitaus schlechtere Reviews zu bekommen. Aber der kommt insgesamt doch noch ein bisschen schlechter weg. Daher bin ich jetzt tatsächlich unter diesen Umständen froh, dass wir uns eher Mousetrap angeschaut haben, denn das Ganze
Screamboat
nochmal,
meinst du, nicht Mousetrap?
Genau, dass wir uns Screamboat angeschaut haben, denn das Ganze in noch einer Spur schlechter und noch einer Spur billiger, das hätte ich jetzt wirklich nicht noch gebraucht.
Es ist ein bisschen deprimierend,
ja,
dass das jetzt
absolut.
So, weil man denkt so, ja, da bin ich ehrlich, da denke ich so, ach, das hätte ich gerne auch selber gemacht. Da wäre ich ganz anders rangegangen. Aber das denken sich wahrscheinlich ganz viele jetzt. Disney-Fan und Gore-Fan, weißt du? Und man hat das Gefühl, der Regisseur ist nichts von beiden.
Nee, das muss man leider sagen.
Ja.
Aber gut, vielleicht habt ihr da draußen ja Spaß. Wie gesagt, der kommt ins Kino am 8. Mai und jetzt wisst ihr, was ihr erwarten müsst. Der hat, wie gesagt, zwei, drei okay Szenen, aber erwartet bitte nicht
es
so viel bei dieser Prämisse.
Für die Lauflänge, es sind gute Ideen auch drin. Ich finde, die Splatter-Einlagen sind von der Idee her fast alle ganz, ganz witzig, aber wahnsinnig lahm inszeniert und leise. Er hat gute Ideen, die auf der Lauflänge leider da sehr verloren gehen, weil man viel durch wirklich desolate Schauspieldarbietungen sich kämpfen muss.
Ja. Na gut, haben wir das abgehakt. So müssen wir zumindest in der nächsten Ausgabe nicht nochmal drüber sprechen.
Mhm.
Was wir allerdings da, ein Blick auf den Plan, ihr seid es ja gewohnt, sagt aber aus, dass wir auf jeden Fall Final Destination besprechen müssen. Vielleicht mit so einer kleinen Retrospektive der ganzen Reihe, schauen wir mal. Mhm. Ansonsten Death of a Unicorn wäre auch noch ein Kandidat. Und ich hoffe sehr, dass wir ihn im Vorfeld gucken können, denn ich habe richtig Bock auf den. Clown in a Cornfield. Der läuft beim Fantasy Filmfest, ist mal wieder ein, ja, wie der Titel schon sagt, ein Clown-Horrorfilm. Und hätte ich durchaus Bock drauf, aber ich glaube, in der nächsten Ausgabe liegt unser Schwerpunkt auf Final Destination. Bloodlines.
Oh, und jawohl. Ich habe nur den ersten gesehen. Ich werde jetzt mal alle Revue passieren müssen. Revue passieren lassen müssen.
Ja, gibt's bei Netflix. Ich wünsche dir echt? Viel Spaß. Habe ich gerade erst gemacht. Ich habe hier eine ganz, ganz tolle Komplettbox stehen. Aha. Und habe gerade erst mir alle Filme nochmal angeguckt. Und ich liebe die Reihe. Die ist jetzt bei mir, hat nicht den Stellenwert einer Scream-Reihe, aber Final Destination macht schon sehr viel Spaß. Den kannst du auch, da haben wir wieder, wir werden wieder über unser Lieblings-Subgenre reden, nämlich über den Feel-Good-Horror. Ich glaube, da kann man die Final Destination-Reihe ganz gut reinpacken.
Ich finde interessant, dass Final Destination jetzt einen sechsten regulären Teil hat und bei Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast, jetzt schon ein Remake kommt, obwohl ja der Ursprung von beiden zeitlich um die Jahrtausendwende war.
Ja, das stimmt. Werden wir dann sehen, inwiefern, also ist die Frage, inwiefern man für Final Destination ein Remake braucht, weil das ist ja tatsächlich eine Prämisse, die kann man ja unendlich fortführen.
Ich meinte von, ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast. Da habe ich jetzt, oh, pass auf, ich habe gar keine Ahnung. Ich habe einen Trailer gesehen.
Ja, genau, das wird ein, also es
das
wird,
ist ein Remake,
glaube
ne?
ich, eins, es wird, glaube ich, eins von diesen Legacy-Sequels, weil im Remake doch auch eine Figur oder mehrere Figuren auftauchen, die man aus dem Original kennt. Also ich das wird wieder so eine Sache, wir haben quasi eine neue Generation, aber sie holen sich wieder Hilfe bei den alteingesessenen Leuten. Ich glaube, sowas wird
also
das.
Also eher eigentlich offiziell eine Fortsetzung sogar, könnte man sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich es unbedingt sehen muss. Ehrlich gesagt, ich fand die Originale ganz okay, vor allem den ersten. Aber wenn du jetzt sagst, der ist gut, guck, den mache ich es. Ansonsten würde ich das auslassen. Ach, kann ich ja gar nicht. Wir haben ja diesen Podcast. Okay.
Wollte ich gerade sagen, das darfst du nicht.
Nein, das ich darf ich nicht.
Auch, ich durfte auch Winnie Pooh nicht auslassen.
Ja, das durftest
ich durfte
du
auch
nicht.
Mousetrap nicht rauslassen.
Durftest du nicht.
Also.
Ja.
Also. Na gut, wir sind durch für heute. Wir hoffen sehr, dass ihr Spaß da draußen hattet. Wir sind wirklich, also wir sind zeitlich, heute mal werden wir einer Stunde Horror absolut gerecht. Ich bin sehr, sehr stolz auf uns. Und bewertet uns, gebt uns Sterne, kommentiert, was auch immer. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Habt einen schönen Mai und dann macht es gut. Tschüss.
Tschüss. Oh, Antje, Telefon.
Nee. Letztes Mal bin ich rangegangen. Jetzt gehst du.
Ja. Nächstes Mal.